Robin König alias Robinger Schnögelrögel ist so wie etwas wie der Rockstar der Biodiversität. Plantfluencer, Naturschützer, grimme Online-Award-Tracker und ein Mensch, der im Internet Pflanzen beleidigt, Insektenhotels aus dem Baumarkt zerlegt und damit Millionen zum Lachen und Nachdenken bringt. In dieser Folge 5 nach 12 sprechen wir mit ihm darüber, warum Forsythien Schummelsträucher sind, was Thuja-Hecken mit ökologischen Wüsten zu tun haben und wir haben ziemlich viel Fachwissen, Berliner Schnauze, einem Smartphone und einer guten Portion bodenständiger Ehrlichkeit echte Veränderungen im Garten und in den Köpfen anstoßen kann. Robin hat ursprünglich Bankkaufmann gelernt, später Agrarwissenschaften und gartenbauliche Phytotechnologie studiert und lebt heute davon, Menschen zu einem naturnahen Garten und mehr Artenvielfalt zu inspirieren. Auf seinen Kanälen auf Instagram, YouTube, auf Bühnen und im Podcast begeistert er Hunderttausende aus seinem naturnahen Garten in Berlin-Pankow. Mach dich gefasst, es wird grün, es wird laut und vielleicht auch ein bisschen ungemäht. Ein herzliches Willkommen bei 5 nach 12 für den Berliner Plantfluencer Robin König. Hi Robin, schön, dass du da bist.
Hallöchen, Tagchen. Freut mich, hier zu sein. Bin ein bisschen fipsig, ja, ein bisschen aufgeregt, aber positiv.
Ach komm, du bist ja mehr Profi als ich.
Weiß ich nicht. Aber ich bin freudig, in freudiger Vorerwartung, was hier auf uns zukommt.
Sehr cool. So, jetzt müssen wir gleich eins klären. Wie spreche ich dich jetzt an? Also Robin, Robinger oder Herr Schnögelrögel?
Es ist so witzig, weil erstmal macht ja jeder, was er will. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also Herr Schnögelrögel wäre jetzt ein bisschen drüber, bin ich ehrlich. Aber viele meiner Freunde nennen mich Robinger. Ja. Aber auch Robin, ja. Also das ist mir völlig... Inzwischen ist das. Also das ist ja, der Name ist ja schon älter, deswegen ist das sowieso schon verwachsen gewesen mit mir. Auch vor der ganzen Social-Media-Geschichte.
Ja.
Deswegen ist mir eigentlich Latte. Ja.
Ist dir egal.
Nur Robsi nicht. Robsi darf mich nur meine Oma nennen.
Robsi? Ja? Okay, das werde ich nicht übernehmen. Sehr gut. Dann liebe Grüße an die Oma. Das steht ihr logischerweise zu. Es sind sowieso immer die Besten, ne? So, oder? Bei dir?
Ja, doch. Omi ist süß. Omi habe ich die Gartenleidenschaft.
Sehr gut. Da gibt es schon die Parallele. So, die Frage hast du ja wahrscheinlich schon tausendmal beantwortet. Wahrscheinlich reicht es gar nicht, oder? Also, aber jetzt erzähl mal, wie entsteht dein Alias? Also, wie bekommt man Robinger
Schnögelrögel? Robinger Schnögelrögel.
Beim ersten Mal habe ich ja erst gedacht, ich habe mich verhört, als du dich vorgestellt hast.
Es geht so, was ich da schon, Robinger Schnödeldödel, die
also Robinger da kommt alles raus.
Schnöpendöpen. Ne? Ich wollte gerade sagen, da kommt alles raus aus der Schnögelrögel. Und leider ist die Geschichte nicht so spannend. So, ich habe mit Kumpels gezockt, als ich, weiß ich nicht, 14 war oder so. Und da haben wir uns alle Gabertags, also alle alternative Namen, erdacht. Ja. Und meiner war damals Elvin Schnögelrögel. Aber Elvin habe ich dann irgendwann gestrichen und dann Robin Gar. Ist, weil GA, ich hieß mal eine Zeit lang Gar, jetzt ja inzwischen König, weil meine Eltern nach 30 Jahren Kennenlernphase endlich geheiratet haben. Bisschen komplex. Aber alles in allem ist das einfach nur ein Zusammenklöppeln aus Fantasiebegriffen wie Schnögelrögel. Leider, viele Leute denken halt, ich heiße wirklich so, was natürlich super atzig wäre, aber da muss ich euch enttäuschen. So ist es nicht. Irgendwas wollte ich noch sagen?
Nee.
Nicht.
Ja, passt. Passt. Ja, sehr gut. Heißt also nicht so, jetzt sind ein paar enttäuscht wahrscheinlich, aber gut.
Ja, enttäuschend, man macht Sachen im Internet, daran gewöhnt man sich einfach.
Ja. So, im Internet ist ein gutes Stichwort, würde mich mal interessieren, bevor wir hier jetzt so ganz tief in Biodiversität und Artenvielfalt einsteigen, du verdienst ja sozusagen deine Brötchen mit deinen Aktivitäten, mit deinem Content. Und das macht eine Menge Arbeit. Ich habe eine Menge gesehen und die ich kenne, wissen das. Die folgen dir nicht ohne Grund. Also da kommen ja so Kooperationsvorschläge. Ne?
Ja.
Gab es schon mal so einen völlig schrägen Kooperationsvorschlag?
Ja.
So, Robin, kannst du für uns vielleicht unsere Plastikpalme werben? Weil die sind ja, das Plastik ist ja quasi recycelt, oder?
Das ist eigentlich, da ist mein E-Mail-Postfach. Da könnte man ein eigenes Comedy-Programm drüber schreiben, ja, was ich nie alles schon hätte bewerben sollen, von harmlosen Dingen wie Mobile Gaming, ne, irgendwelche Spiele auf dem Handy, wo ich mir denke, gut, okay, farmen will und wie das alles heißt, bis dann schon zu kritischeren Dingen wie Glücksspiel, ja, sehr viel internationale Echt? Glücksspiel-Leute, die bei mir klopfen, ja.
Krass.
Ich habe nie nach dem Preis gefragt, weil Glücksspiel werde ich nicht bewerben. Das mache ich nicht. Wobei es mich gejuckt hätte, ehrlich gesagt, wie viel die, ja, rüberschieben. Und aber auch zum Beispiel auch eine abstrakte Anfrage war von Airbus Defense System.
Okay.
Ja. Die dachten sich, Hobby in Biodiversität, Waffen, ne?
Passt alles.
Ja.
Krass.
Ja. Habe ich aber nicht weiter nach, auch nicht weiter nachgefragt,
Okay.
was die genau jetzt von mir haben wollten, weil ich konnte mir irgendwie das matchende Ding nicht so richtig vorstellen, wenn ich zum Beispiel bei der Bundeswehr, wenn die Bundeswehr mich jetzt fragen würde, ey, Robin, Truppenübungsplatz Ostdeutschland, wir fahren da mit dem Panzer durch, du guckst dir die im Boden lebenden Wildbienen dann an,
Ja.
dann denke ich mir ja irgendwie, das macht ja fast schon Sinn, ja, die Offenhaltung durch Panzer, ja, aber Airbus Defense Management, wenn ich denn da in einem Apache Attack Helikopter rumhänge, wobei das, aber egal, aber da ist irgendwie kein Match, ja.
Also dann, liebe Werbetreibenden da draußen, verschont Robin von solchen Anfragen.
Ja, bitte.
Checkt vorher nach,
Bitte, ja.
was er fragt.
Bitte. Ich bin so gewohnt aus meinem Mikrofon zu Hause, von meinem Desktop-Mikrofon, da muss ich immer richtig nah rankleben. Ne? Da muss ich mal so, hallo, ich bin, hallo, wie so ein Pilot, hallo.
Hey, musst du hier nicht, musst du
Ja,
hier nicht, musst
muss
du
ich
hier
mir
nicht.
erstmal in den Schädel fühlen, aber ja.
So, lass uns mal sozusagen ins Thema einsteigen, bevor wir über die Falschen sprechen in dem Podcast. Wir wollen ja über Nachhaltigkeit und Lösungen sprechen. Da hast du immer eine Menge und zumindest bringst du eine Menge zum Nachdenken. Ich hatte es eingangs gesagt. Jetzt arbeitest du ja auch mit so einer gewissen Radikalität, um Dinge, um Menschen aufzurütteln, braucht es ja auch, ne? Also, so wie ich vernommen habe und reingehört, manchmal gibt es Pflanzen, die du richtig liebst und dann gibt es auch welche, die du regelrecht hast. Also, warum ist gerade diese Radikalität, die deine Community anspricht, oder hast du eine Erklärung dafür oder haben sie dir das befeedbackt?
Na, das ist ja, also Pflanzen, die ich hasse und Pflanzen, die ich liebe, ist ja jetzt nicht am Reißbrett entstanden, wo ich gedacht habe, okay, ich knüdle hier mal was zusammen,
Ja.
sondern das ist einfach aus dem Impuls heraus, dass diese verdreckte, entschuldige, Vorsüße, dass die halt direkt vor dem Fenster meiner Eltern geblüht hat, ja.
Ja, ach so.
Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, komm, Drecksteil, ja, Drecksau, da gehe ich jetzt raus und drück deine Pflanzen, die ich hasse, Ansage.
Ja.
Und dann habe ich einfach zusammengeklöppelt, Pflanzen, ich hasse Part 1. Das war ja nur 15 oder 20 Sekunden oder so.
Ja.
Das ist ja schon völlig viral gegangen.
Ist direkt hängen geblieben.
Ja, richtig. Das, also, ich habe mir dieses Format nicht irgendwie jetzt, okay, du könntest, Hass ist natürlich eine super starke Emotion. Das würde am meisten Traffic generieren und blablabla, so eine ganze Scheiße hatte ich eigentlich gar nicht in der Birne. Ich war nur, du Drecksau. Ja, warum hast du keinen Pollen, keinen Nektar und so weiter?
Ja.
Warum? Ja.
Spannend, aber die Botschaft ist angekommen und daraus ist dann was entstanden. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt hast du ja gerade, war, glaube ich, gerade eine gute Brücke. Oft gut gemeint ist ja ökologisch eher problematisch. Ne?
Ja.
So die Bösewichte im Garten, du hast gerade einen davon genannt. Viele haben durch dich das zum ersten Mal verstanden, warum versüßte Tüte ökologisch fast nichts bringen. Ne? Wenn du deine Top 3 der ökologischen schlimmsten Gartenpflanzen nennen müsstest, wer steht auf der Liste? Ich
Ja.
wollte schon Abschussliste nennen, aber.
Der Sommerflieder,
Sommerflieder?
ja, auch bekannt als Schmetterlingsstrauch,
Ah.
auch bekannt als Buddleia Davidi.
Warum?
Der ist hochinvasiv, ja, und eine absolute sinnlose Pflanze. Also der ist keine Raupenfutterpflanze für irgendeinen Schmetterling, keine Blattwespe, keine Käfer fressen daran. Der ist ursprünglich aus dem asiatischen Raum
Ja.
kommend, wurde der bei uns eingeführt, war ja auch schön und auch toll
Ja.
unten. Und breitet sich dann aber explosionsartig in der Wildnis aus. Wenn man nach Köln fährt, von Berlin nach Köln Richtung Hauptbahnhof, also Kölner Hauptbahnhof, sieht man auf dem Weg, umso näher man in Köln Hauptbahnhof kommt, immer mehr wilden Sommerflieder. Ja? Der hat da schon teilweise ganze Gleisregionen
Ja.
völlig platt gemacht. Ja? Was besonders schade ist, weil da ist eigentlich eine interessante Botanik, ja, ohne wenn man, also wenn dann die natürliche Botanik
Ja.
vorherrschen würde, weil das ein sehr trockener Stand und es der radikal Sonne, radikale
Ja.
Hitze abbekommt. Deswegen wäre da eigentlich eine spannende Botanik, aber die ist völlig überwuchert von dem scheiß Sommerflieder. Ja, Die ist Nummer eins, dann noch kanadische Goldrute, auf jeden Fall. Die steht ja, also die ist bei mir eigentlich mein größter Konkurrent in meinem Garten, so Naturgarten. Mhm. Ich sage ja immer, ich bin Manager, ja, der Vielfalt in meinem Garten.
Ja.
Und da muss ich auf jeden Fall großflächig managementmäßig eingreifen.
Ja.
Das ist die kanadische Goldrute. Auch da haben wir es wieder zu tun mit einer nordamerikanischen Pflanze, die in Mitteleuropa niemand kennt. Die. Also die Ökologie kennt diese Organismen gar nicht. Die können damit nichts anfangen. So.
Ja.
Und ja, ihr seht da mal, genauso wie beim Sommerflieder oder auch bei der dritten Pflanze dann, ihr seht da mal auf der Blüte ein paar Wesen rumspringen. Das sind aber generalistische Lebewesen. Die leben an allem, was eine Blüte trägt.
Ja.
Kommt ein bisschen auf die Kelchlänge und so weiter drauf an. Aber in der Regel kommen die überall vor. Denen ist völlig Latte, ob die jetzt Pollen von hier oder Pollen von da fressen oder Nektar von da trinken und von hier trinken. Das ist denen relativ egal. Genau das gleiche geht auch bei der kanadischen Goldrute. Und als letzte Pflanze eine auch super beliebte Pflanze.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, der Kirschlorbeer. Ich kann die Scheiße nicht aus.
Oh. Ja, stimmt, da bin ich auch kein Freund von, aber...
Ich kann die nicht. Ich bin schon immer im Überlegen, ob ich in die Ursprungsregion des Kirschlorbeers, auch keine mitteleuropäische Wildpflanze,
ja,
ob ich da hindüse und mal irgendeinen hochspezialisierten Schädling, der nur auf Kirschlorbeer geht, einschleppe, weil mir der so auf den Sack geht, ey, ja. Ist auch eine invasive Pflanzenart, also es gibt Berichte darüber, oder ist bewiesen, dass beim Kirschlorbeer ist es ja so, der bildet ja auch eine Blüte und da ist dann viel los, auch wieder Generalisten, also auch wieder Käfer- und Fliegenarten, die überall woanders auch Nahrung sammeln würden, aber dann bildet der Früchte und hier habe ich denn hunderte Nachrichten schon bekommen. Ja, aber die Früchte sind ja für die Vögel total toll.
Ja.
Die sind aber das Problem, weil die Vögel fressen die Frucht. Die Frucht wird irgendwo in den Wald gekackt, meistens ins Wälder, wo der problematisch wird. Und da kann sich der Kirschlorbeer dann ohne Kontrolle ausbreiten und verhindert so die natürlichen Abläufe des Waldes, weil er sich in dieser Dimmerlichtzone unten extrem stark ausbreiten kann.
Ja.
Und das ist ein Problem. Ja, ja, Drecksau. Ja, und leider auch sehr, sehr, sehr beliebt. In der Schweiz verboten übrigens der Handel und der in Umlauf bringen und die Züchtung und so weiter.
Ach so, sind aber schon ein Stück weiter.
Ja, die sind sowieso, die haben schon alle invasiven, nachweislich invasiven Pflanzenarten auf eine schwarze Liste gepackt. Mhm. Die dürfen nicht mehr, also offiziell nicht mehr verkauft werden und so weiter und so fort. Wie das da durchgesetzt wird, eigentlich müsste ich mir so einen Schweizer Gartenhandlung mal angucken.
Ja,
Was da genau drinsteht eigentlich.
Hast du vielleicht eine Idee für den nächsten?
Ja, genau.
Für das nächste Video und sagst du, ich bin mal hier im Kognito.
Ja,
so. Und falls jemand jetzt dich nicht kennt, hat er gemerkt, da spricht jemand mit Wissen und haut nicht nur einfach so einen raus und sagt, ne, was auch immer mir gerade als Bösewicht vorkommt, sondern da ist eine Menge Inhalt drin. Also dementsprechend kann ich das nur empfehlen. Hört da mal rein. Da wird er eine Menge mitnehmen. So, wir müssen einen streifen. Ich will ja eigentlich immer über Lösungen und positiv reden, aber irgendwann muss man ja auch über das Problem kommen.
Ja.
Konventionelle Insektenhotels.
Ja.
Das Video habe ich ehrlicherweise mir noch nicht angesehen. Oder es sind wahrscheinlich mehrere, wo du dran vorbeikommst. Was ist denn das Problem? Also bei mir funktioniert es ja nicht im Garten, um das gleich zu sagen.
Ja.
Wahrscheinlich ist das schon das beste Feedback.
Ja, ja, wirklich. Sehr gut. Sehr gut. Problem ist da, dass die viel zu kurz sind, die Dinger. Ja, also die Röhren, diese Tiefe der Niströhren. Also erstmal ganz allgemein kann man auch sagen, diese Insektenhotels, ja, die locken auch nicht die Arten an, die jetzt besonders schützenswert sind.
Ja. Ja,
die locken so halbwegs häufige Arten an, meistens, die auch nur in Anführungszeichen so zwischen 40 und 50 Stück an Arten, das mag jetzt erstmal viel klingen, sind aber nur 10% der gesamten Wildbienenpopulation.
Ja.
Ja? Also des gesamten Artenreichtums. Die meisten Wildbienen leben in offenen Sandflächen oder in Lehmlösswänden, wo ich eine eigene gebaut habe. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Aber diese Dinge bringen viel mehr. Ja? Die gekauften Insektenhotels, da gehen eigentlich nur gehörnte Maubienen und rostrote Maubienen rein und die haben das große Problem, in Anführungszeichen, dass die bei diesen sehr kurzen Niströhren, die bauen erstmal, also die fangen von hinten an, ja, aber die haben einen gewissen Vorstellungskraft davon, wie tief diese Röhre ist.
Ja.
Weil die hinten die Mädels anlegen, ja, die Frauen,
ja,
und vorne im vorderen Drittel die Männchen. Ja. Aber bei so sehr kurzen Rohren kommt es dazu, dass eine rein männliche Ablage geschieht. Ja.
Okay.
Und das ist natürlich völlig kokolores, weil,
Unlängst.
ja, machen wir uns nichts vor, wie bei uns auch Menschen. Die Frauen machen schon deutlich mehr Care-Arbeit und deutlich mehr Arbeit für
Ja, so
die
viele Männer
Kids.
in der Macht sehen wir ja gerade. Oh, das ist
Ja.
eine eigene Frage. Können wir einen eigenen Podcast rausbringen, bis fast so.
Wirklich, wirklich. Ja, und deswegen sind die, dann sind die noch schweineteuer, dann ist da noch total viel Müll drin, also so Tannzapfen und Piniengedöns und Holzhackschnitzel, wo man sich denkt, es gibt keine Holzhackschnitzel-Wildbiene, die sich daraus irgendwas bastelt. So
Ja.
gibt's einfach nicht, ja. Also da werdet ihr einfach wirklich verarscht in der Form, dass einfach Produktionsabfälle genutzt werden, um die Scheiße zu befüllen und teuer zu verhökern, so.
Ja. Oh je, jetzt sind ein paar deprimiert, aber jetzt erklärt sich für den einen oder anderen, warum das Hotel leer bleibt. Das muss man halt umbauen oder was anderes nehmen. So, wir wollten aber ja nach vorne gehen, ne? So, wir haben gerade ein bisschen diskutiert. Viele verbinden Nachhaltigkeit mit Verzicht. Wir wollen das Gegenteil hier bei 5 nach 12 beweisen. Also wollen wir nicht nur kritisieren, sondern vor allen Dingen auch zeigen, was Alternativen sind. Ne? So, jetzt, was wären denn deine Heldenpflanzen oder Konzepte, die vielleicht mit wenig Aufwand, ne? Nicht jeder
Ja.
ist Gärtner mit Leidenschaft wie du, sondern die sagen, oh, das mache ich so nebenbei, ne? Dann haben wir irgendwie mit wirklich wenig Aufwand, was Positives bewirken kann.
Wir, also, oh, wo soll ich da anfangen? Also, es kommt auch ein bisschen auf den Typen Mensch drauf an, ja. Aber, also, eine Sache kann man sich schon mal merken: einfach mal wachsen lassen, ja. Lass die Wiese mal wachsen, ja. Lass das Kraut mal stehen, den Löwenzahn. Löwenzahn ist eine der biodiversesten Pflanzen Mitteuropas. Ist ein absoluter Brecher. Ja, also Raupenfutterpflanzen von Oberpfalz, 100 Schmetterlingsrauben, ja, hunderte Wildbienenarten, davon teilweise spezialisiert. Das Ding blüht, ist auch einfach geil, diese schirmige Blüte, also diese, dann noch die Schirme, also toll, ja,
Ja.
wirklich, einfach nur, ja, lass ich mir irgendwann mal tätowieren, ist aber jetzt eine andere Sache.
Man merkt schon, wird sehr persönlich heute, ja.
Einfach mal wachsen lassen
Ja.
und vielleicht auch ein bisschen so, weil viele Leute mähen ja einfach des Mähens wegen, ja. Und aber ohne, ich sag mal, ohne, also zuletzt haben sie sich Gedanken darüber gemacht, warum mähe ich eigentlich? Das ist schon 10 Jahre her, ja. Aber man kann ja mal sich darüber Gedanken machen. Und wenn man zum Beispiel Kinder hat, die ausgewachsen sind oder bla bla bla, dann auch nur so zielführende Wege hin mähen, wo auch immer es hingeht, ja. Oder was mich zum Beispiel eigentlich eine der biodiversen klügsten Sachen, die man machen kann, wenn man unbedingt so Rasen, Psychorasen, Scheiße haben will, aber dann anstatt auf Rasen, also auf Süßgräser, einfach auf Klee setzen. Ja, das wird in Nordamerika, greift das so ein bisschen um sich. Klee ist auch dafür die, na, ideale Pflanze, weil der sich selber düngt, ja, weil der vor allem auch 2 Meter tief wurzelt. Und ich weiß, wir können das alle nicht mehr vorstellen, weil es ja schon 3 Jahre zurückliegt, aber es gibt tatsächlich sehr trockene Sommer und die werden auch statistisch gesehen immer mehr. Auch wenn sich keiner mehr daran erinnern will. Und hey, was? Aber heute hat es ja genieselt, als ich hierher auf dem Weg war. Das geht ja gar nicht. Ja, komm, Herbert, mach den Kopf zu. Und die sind zum Beispiel auch super pflegeleicht, ja. Die werden auch nicht hoch, ja. Man kann Weißklee verwenden. Das ist Trifolium alba, müsste ich nochmal nachgucken. Aber das wird nicht hoch, das wird 5 cm, 6 cm hoch. Kleine süße Knuffelblüten, ja, wirklich wunderschön. Also es gibt zahllose. Ja, selbst auch mal bei mir zum Beispiel ist es ja auch so. In meinem Garten, ich freue mich immer, wenn ich offene Erde sehe, ja, weil da natürlich auch wahnsinnig viel Leben entsteht. Ja, das ist immer gerade im Nutzgarten immer so verpönt irgendwie, nee, der Boden muss bedeckt sein und hier und da und hopsasa. Aber für die bodenbrütenden Insektenarten ist das natürlich der absolut goldene Schatz, wenn ich da mal so eine karge, offene Sandfläche
Ja,
habe.
spannend, coole Anregung. Jetzt hast du ja, du bist ja nicht nur ein Theoretiker, sondern noch hast deinen eigenen Garten da mitten in Berlin-Pankow und da wächst ja wahrscheinlich nicht nur Show geeignetes Grünzeug, also oder der ist mittlerweile, hast du den so gut im Griff, keine Ahnung. Wie viel Zeit und Arbeit steckt da wirklich drin, also von dir,
Ja.
damit das alles so wild bleibt oder so wild aussieht
Ja.
für das Auge, was
Ja.
sonst den glattgeräten
Ja.
Rasen
Ja.
sieht?
Deutlich weniger, als man vielleicht denken mag. So. Also, ich bumse die Pflanzen da im Boden und dann die meisten Wildpflanzen sind super hart im Nehmen, ja, weil diese gerade auch Zuchtrasensorten und so, das wurde ja alles so vom Menschen auf eine Sache hin manipuliert, ja, durch genetische Manipulation, dass die in der Wildnis quasi gar nicht mehr überlebensfähig sind, ja, weil die überhaupt nicht verkümmerte Wurzeln und so weiter und so fort. Und Wildpflanzen sind da deutlich härter im Leben. Und das merkt man auch, ja. Die halten Dinge durch, wo ich mir denke, oh, Heidewitzka, was ist mit dir nicht in Ordnung, ja. Und ich kann es gar nicht so genau in Stunden ausdrücken, weil ich halt auch, das ist ja auch sehr saisonal, ja. Also im Frühjahr und Sommer, also im Frühjahr vor allem, ja.
Ja.
So Herbst, Frühjahr sind so Hochzeiten der Pflanzerei und das Wuseln so. Sommer kann ich mich dann zurücklegen, ja, und sagen, pff, was wächst jetzt so.
Ja.
Dann greife ich noch so ein bisschen hier und da mal ein, aber da liegt, also viel mehr Zeit liegt im Beobachten der Dinge, die ich da vor mir sehe. Ja, wenn so ein Schachbrettfalter so durch die Landschaft zwippelt, ja, und ich mir denke, dahin ist seine Raupenfutterpflanze, bitte, bitte.
Da geht's dann.
Leg mir ein Ei dahin. Leg mir ein Ei dahin. Ja, oder Traumschwänzchen, ja. Ich weiß nicht, ob die Leute den kennen, aber Mitteleuropas Kolibri quasi, ja. Ist auch ein Falter, aber der schwirrt so, beherrscht den Schwirrflug sehr gut und deswegen wird er manchmal als Kolibri Mitteleuropas bezeichnet, weil er so vor Blüten richtig steht.
Ja.
So reinsaugt. Und der zum Beispiel hat bei mir Eier abgelegt. Ja? Ich habe geschrien, ich habe geheult. Es war ein großes Tohuwabohu, das erste Mal in meinem Leben. Oh, wirklich. Wunderschöner Falter auch. Leider ist aus den Eiern nichts geworden. Das, aber da verbringe ich viel mehr Zeit mit. Ja, also
ich habe sagen, das ist doch, da musst du ja schon, gehst du mit der Lupe durch den Garten? Oder?
Na, ich habe so ein Makroobjektiv unter anderem, ja. Aber ich war wirklich dabei. Ich habe den Falter gesehen, wie er sein Abdomen an das Labkraut
gerät
hat, ja, ans gelbe Labkraut, um genau zu sein. Und, riecht auch so geil, die Pflanze, ja. Aber ich habe das wirklich gesehen, ne, so. Also ich bin jetzt gerade im Herbst, eine meiner liebsten Beschäftigungen ist da auch, einfach mal durch den Garten zu schlendern und mal zu gucken, an welchen Knospen finde ich eigentlich Eier. Ja,
ja.
Weil viele Schmetterlinge auch als Eier überleben oder als Puppe oder als Raupe. Einige auch als Adulte, aber die wenigsten. Aber das finde ich super geil, ja. Und dann laufe ich da durch, ja, durch meinen Garten und gucke mir jede Knospe an.
Cool.
Und hoffe, da irgendwas Eiiges zu sehen. Ich habe leider an meiner Seilwanne nur eine Art von Ei gefunden. Was das genau ist, weiß ich nicht. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, das sind Blattläuse, die als Ei überwintern. Ich liebe Blattläuse. Geile Arten sind das Plankton Mitteleuropas. Wahnsinnig wichtig. Wo wahnsinnig viele natürliche Feinde. Ganz, ganz viele, ja. Und auch die ganze trophische Ebene durch. Ja.
Ja.
Vögel, Insekten, alle da eigentlich frisst Blattläuse. Ja,
geil. Das ist eine gute Botschaft sozusagen. Ich glaube, einer meiner letzten oder vorletzten Gäste hatte gesagt, Mensch, vielleicht sollte man schon weniger im Garten machen und mehr ihn genießen.
Ja.
War gerade nochmal ein Plädoyer auf deine Art und Weise
ja.
für das Thema. Ich ärgere mich gerade, dass wir nicht gefilmt haben so die ganze Zeit, weil du bist mit hundertprozentigem Körpereinsatz hier.
Ach so, ja.
Ich
bin so ein Gestikulierer.
Ja, sehr cool. Hätte mal mitfilmen sind. So, also Frage, noch eine Frage. Welche Pflanze in deinem Garten ist denn ganz laut, hat denn das größte Ego und warum?
Ja, gibt es? Das ist ja schon, also da sprechen wir natürlich über gerade invasive Pflanzenarten, die sich extrem ausbreiten und extrem viel Dominanz zeigen. So. Ich habe zum Beispiel große Probleme mit dem japanischen Staudenklöderich, der ziemlich zornig ist, ja, den man auch nur schwer wegbekommt, weil er wirklich tief reinwurzelt. Ich habe den auch an einer Stelle jetzt schon über 6 Monate abfoliert und der schiebt immer noch neue Triebe aus. Und ich weiß, die kann man fressen und bla bla bla. Ja, das hilft uns überhaupt nicht, ja. Also wie viel, dann müssen wir hier Grundnahrungsmittel japanischer Staudenknöterich sprossen. Das geht nicht. Also könnt ihr gerne machen und so, soll ja auch ganz entspannt schmecken, aber das wird schwer, ja, sie aufzufressen.
Ja.
Kanadische Goldrute eigentlich auch, vor allem in trockenen Jahren, merkt man immer, dass es denen ziemlich gefällt. So. Da hatte ich jetzt dieses Jahr weniger Probleme mit. Bei mir sind es jetzt eher Süßgräser. Aber ja, kanadische Goldrute auch. So. Aber das ist auch immer, ne? Je nach Witterung in dem Vegetationsperiode kommen da mal mehr, mal weniger, mal andere, mal hier, mal da. Immer jemand anderes.
Ja. So, jetzt habe ich ja immer den Eindruck, weiß nicht, ob du in deiner Community sicher nicht, dass das Thema Artensterben ja unser größtes Problem ist. Es ist noch gar nicht so richtig angekommen.
Überall
habe ich den Eindruck, weil alle über CO2 und Co. reden.
Ja.
So, du erreichst eine Menge Menschen mit deinen Clips. Kurz, witzig, aber sie sind inhaltlich immer extrem dicht. Ich habe es mir angehört, ich habe dir gerade meine Bewunderung ausgesprochen, weil ich ungefähr eine Ahnung habe, wie viel Arbeit da drin steckt. Ne? Wie balancierst du das aus? Du hast deinen eigenen Humor, das Fachwissen. Es muss ja irgendwie passen, damit man den Inhalt nicht verwässert.
Ja.
Also hast du ein System? Ist das Bauchgefühl? Ist das?
Also wenn ich so in eine Aufnahme reingehe, dann habe ich meistens nur eine Idee. Und zwar sag die Fakten. Ja,
ja,
also und auch straight, ja. Versuch jetzt nicht irgendwie 8 Umwege, 9 Ecken und nochmal irgendwie einen Flug irgendwo anders hin zu buchen. Nee, genau rein, ja, genau rein jetzt. Ich habe aber keine Skripte so, also ich bereite mich vor natürlich, klöppel mir das alles ins Hirn und das, was dann im Hirn kleben bleibt, das vermittle ich in die Kamera. Die meisten Aufnahmen sind so zwischen 3 Minuten, 2, 3, 4 Minuten. Und das versuche ich dann auf 90 Sekunden irgendwie runterzuschnibbeln. Ich habe das große Glück, also anscheinend, dass sehr viel von dem, also das ist halt so, meine Videos versuche ich so zu gestalten, als würde ich jetzt einem guten Freund oder einer guten Freundin meine Videos zeigen.
Ja.
Oder über Natur reden mit ihnen. Ja. Und das scheint auch gut anzukommen. Und ja. Also ich habe da wenig jetzt so irgendwie Scripting und wie viel Humor und so 30% Humor, 70% Fakten oder so.
Bist einfach du.
Ja, das kommt jetzt nicht vor. Sondern ich denke mir einfach, komm, manchmal lache ich dann mal, das wäre aber peinlich dann. Das zeige ich dann auch nicht. Aber ich lache manchmal über mich selbst so doll, weil ich mir denke, ey, wie bescheuert eigentlich, ja. Dass ich dann völlig lachend vor der Kamera stehe in meinem Garten und mir dann denke, Schnitt. Das müssen wir mal, ich muss mich erstmal beruhigen. Ja.
Sehr schön. Aber über sich selbst lachen sollte man nicht verlieren. Das, das wächst dann meistens im Alter so ein bisschen raus. Ich hoffe, du behältst das so lange wie möglich.
Ja.
Und du scheinst das ja richtig zu machen. Ne? Also sonst alle Bescheidenheit sozusagen am Ort, aber du erreichst über YouTube und Instagram Hunderttausende, will ich nur nochmal sagen. Ne? Also das ist schon eine Botschaft an sich. Du hast 2024, hatte ich bereits erwähnt, den Grimme Online Award bekommen und den Umweltmedienpreis. Dafür ist ja noch nicht so lange her, auch wenn wir Richtung Ende 25 sind. Herzlichen Glückwunsch. Hat das was mit dir, also hat das deinen Blick geändert, deine Art und Weise als Plantfluencer oder hat es einfach bestätigt, was du machst?
Ja, wie sage ich das, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, aber das ist mir völlig Latte. Ja, also in weiten Teilen ist mir das völlig egal.
Ja.
Also ich finde es als Wertschätzung und Anerkennung sehr berührend, ja, und bin auch sehr dankbar für. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwie rumrennen in der Welt und sagen, ey, ich habe einen Grimme Online Award, sag mal, warum reden wir hier nicht miteinander? Ja. Über mich.
Ja, wirklich.
So bin ich nicht, da bin ich auch nicht der Typ für. Wie gesagt, ich finde das als Ehrung oder wie man das sagen will, ganz knuffig. Aber ist jetzt nicht.
Du bist bei dir geblieben.
Ja.
Das ist auch gut so. Aber wenn wir gerade sagen, so, also egal, nicht egal, wie viele Nachbarn grüßen dich noch freundlich und wie viele nicht, nachdem du über Tuya und Co. gesprochen hast? Oder wie viele pflanzen vielleicht aggressiv heimlich weiter?
Ja, zum Glück, Tuyas sind ja, also der Tuya-Bestand in Deutschland hat ja sein Hoch quasi erreicht.
Ja.
Weil die stehen ja eh überall als Heckenbepflanzung.
Das stimmt.
Und nochmal kurz, vielleicht auch für die Zuhörenden. Tuya, nordamerikanische Pflanze, kennt ihr als Heckenpflanze, hat einen sehr eigenartigen Geruch, ist aber für die Insektenwelt, also nicht nur für die Insekten, sondern für so ziemlich alles, was hier kreucht, fleucht, flattert und fliegt und summt und brummt, völlig sinnlos. Ja, kennt die nicht, wissen die nichts mit anzufangen. Es gibt jetzt sogar seit neuestem, also was heißt seit neuestem, ich glaube 2019 wurden die ersten Fälle bekannt, aber es gibt den Tuya-Prachtkäfer, beziehungsweise den Tuya-Borkenkäfer, ja, nicht Prachtkäfer. Und der Tuya-Borkenkäfer ist wie bei uns bei der Fichte, wie wir das aus dem Forst kennen.
Ja.
Ist das, der zerfrisst die Leitbahn und zersäbelt damit die Tuya. So hoffe ich, dass die Zeit zu einem Tuya-Sterben führt und diesen Scheißpflanze irgendwann mal verschwindet.
Ja. Ich glaube, mit der Trockenheit in Brandenburg kommen die nicht so recht zurecht.
Sie ist zumindest in den Nachbargrundstücken. Ja.
So ist es auch.
Ist die ist auch kein trockenheitsliebender Baum. Also die ist eigentlich so ein Feucht. Ja, also mal feucht nicht, aber feucht ist schon wieder zu.
Auch schon mehr Wasser.
Ja, so genau so. Frisch heißt der Standort. Ja, wenn die so Ich sag mal so, wenn du handfeuchte Erde hast, ne, so angenehm. Das mögen die.
Okay, wir haben alle ein Bild. Sehr schön. Jetzt bist du ja sehr umtriebig und die Hörerinnen sollen dich ruhig noch ein bisschen mehr kennenlernen. Zwei Podcasts hast du noch, ne, wenn ich das richtig informiert bin. Wired Animals mit Theresa Hosser. Ne?
Wobei der ist nicht mehr, also es ist gerade in der Schwebe, ob der noch fortgesetzt wird oder nicht.
Aber es gibt ja,
also es gibt
ja diverse Folgen.
Es gibt diverse Folgen und er ist noch nicht tot. Also.
Ja. Also deswegen, hören wir mal rein. Und dann gibt es noch Freunde werden, fand ich auch ganz spannend. Ja. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht im Vorfeld.
Ja.
Mit Jean-Philipp Kindler, ne?
Jean-Philipp Kindler.
Okay, ja. Ihr könnt es besser. Also, lass uns über den ersten und den zweiten mal einen kurzen Satz verlieren. Was erwartet die Hörerin da? Also
Weird
Animals fand ich schon sehr spannend, was so die Idee dahinter ist.
Ja, Weird Animals ist so geil, ey. Das ist... Man muss dazu wissen, ich habe mich ja erst mit Pflanzen beschäftigt, weil ich Tiere so geil fand eigentlich, ja, und weil ich Schmetterlinge und deren Eiablagezyklen und was da was wird und blablabla, das so spannend und so cool und so interessant fand, ja. Und wir können so viele Pflanzen, wie wir wollen, ja.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel mehr Zitronenfalter haben wollen, brauchen wir Rhamnus frangula, den Zitronenfalterbaum, ja, oder auch Schwarzpulverbaum oder auch Schießpulverbaum genannt, leider auch Faulbaum, was völlig hirnrissig, Fehlbenennung ist, ja, weil der riecht nicht faul. Ich habe schon so viel Rinden geschnifft, aber er riecht einfach nicht faul. Ja, ist hirnrissig, ist auch eine Fehlbenennung. So Trivialnamen sind ja eh immer. Ich finde es viel cooler, dass er wirklich zur Schwarzpulver, also zur Schießpulvergenerierung eingesetzt wurde und wurde verkölert und durch, was weiß ich, irgendwelche chemischen Zusammensetzungen des Baumes sind sie besonders gut, also explosiv oder so, was weiß ich. Was soll ich jetzt ursprünglich sagen?
Wollt, soll, also, was in eurem Podcast
genau,
die Hörerin erwartet.
Und da in Weird Animals gucken wir uns halt Tiere an, ja, und was die so besonders macht, ja, und warum die so witzig sind auf ihre ganz eigenartigen, das ist jetzt nicht, haha, du dummes Tier, sondern ganz im Gegenteil, es ist die Wertschätzung der Vielfalt des Lebens und vor allem die Wertschätzung der Fähigkeiten von Tieren, ja, also der Honigdachs zum Beispiel, der legt sich ja hobbymäßig mit allem an, ja, mit Löwen und so weiter und so fort, Hyänen, ist alles scheißegal. Das Ding ist, weiß ich nicht, so, ich sag mal, kleiner Hund groß und legt sich trotzdem mit allen an. Und meistens verschreckt es dann die jeweils anderen auch, ja. Muss man sich mal vorstellen.
Okay.
Ja, der ist richtig ordentlich sportliche Eier, sagen wir mal. Es liegt vor allem daran, dass die haben so eine sehr luftig, locker sitzende Haut. Und kann deswegen auch mal so einen pranken Hieb aushalten, die ist sehr zäh und sehr luftig halt einfach, also so sehr mobil,
ja.
Deswegen ja, interessiert die das meistens nicht.
Was war die spannendste Folge oder die überraschendste?
Ja, boah, gute Frage, Honig.
Ihr habt ja sehr schon. Breites Spektrum gehabt, ja, ne? Vom Insekt bis zum Orca war ja irgendwie, war der überall dabei. Ne?
Ja, ist so. Boah, Honigdachs war schon weit vorne irgendwie.
Ja, war schon.
Ja, wobei ich natürlich mit meiner mitteleuropäischen Hintergrundgeschichte doch auch sagen muss,
die Giraffe.
Genau. Wir hatten auch mal Queer Animals, weil es wahnsinnig viele schwule Tiere gibt. Ja,
ja.
Tiere sind so schwul, ist echt witzig. Und bi und lesbisch und wartet nicht alle, die gibt. Aber mein Lieblingsfall, wie heißt denn jetzt der Falter jetzt? Der große, der Wiesenknopf-Ameisenbläuling, ja? Der helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Oder der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling.
Okay. Sollen wir was verlieren dazu? Warum?
Das ist einfach ein Falter, der bei uns in Mitteleuropa vorkommt und einfach nur abstrakt geil ist, weil, ja? Und jetzt kommen wir zu dem faszinierenden Thema, warum mich das überhaupt so begeistert. Weil hier sieht man, wie unfassbar komplex und wie schön dadurch Natur sein kann.
Ja.
Komplexität muss ja nichts Negatives sein. So, ganz im Gegenteil, es macht die Dinge ja noch viel, viel spannender. Also, wir haben erstmal den großen Wiesenknopf. Das ist eine Pflanze, relativ hoch. So rote Bobbeln bilden die, ja. Rote Blütenbobbeln, sage ich immer. Und darauf kommt jetzt ein Wiesenknopf-Ameisenbläuling und legt ein Ei ab. Ja. Das kann auch nur hier geschehen. Ne? Der wird sein Ei niemals an eine Tulia schon gar nicht und so weiter und so fort. Nur hier. Diese Raupe dann wiederum frisst sich ein bisschen Fett in der Blüte, ja, nagt ein bisschen rum und irgendwann merkt sie so, oh, ich fühle mich ein bisschen komisch, ich seil mich mal ab. Und da unten wird sie dann von Ameisen adoptiert. Ja? Also Ameisen finden die dann, muss auch eine spezielle Ameisenart sein, nicht nur irgendeine, sondern eine sehr spezielle. Ja. Und die finden die dann, sind so, ey, die ist doch von uns hier eine Atze, na Mensch, nehmen wir doch mit ins Camp, na Mensch, wie haben wir denn dich ja verloren, ja? Und die Raupe denkt sich, ihr Idioten, lässt sich dann schön vom Ameisenvolk reinbringen, frisst dann im Ameisenvolk selbst die Puppen, ja, und die in Entwicklung befindenden Ameisen ganz einfach so, die ist beschützt. Jetzt könnte man die Frage stellen, sind die Ameisen blöd? Warum checken die denn nicht, dass da ein Feind im Inneren ist? Und das liegt einfach nur daran, dass diese Raupe die Pheromone der Ameisen kopiert, ja, und so quasi als identisches Persönchen gilt, ja, wie eine andere Ameise auch. Nur deswegen wird die überhaupt auch mitgenommen. Und da frisst die sich dann fett, also im Ameisenbau, und verpuppt sich dann, um im Frühjahr diesen Ameisenbau wieder zu verlassen, ja, und als Falter dann einen neuen Wiesenknopf zu finden. Das Abstrakte ist auch, dass dieser, die Raupe und die Puppe haben diesen Pheromonschutz, der Falter aber nicht. Wenn der Falter also zu lange braucht, um den aus dem Ameisenbau zu entschwinden, ja, dann ist er tot. Ja, also dann wird er gefressen. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch die Schlupftiefe, also wann kommt der adulte Falter aus der Puppe raus, ein bisschen entscheidend, weil sich die Flügelentwicklung auch ein bisschen daran quasi hält. Ja, also wenn der mitten im tiefsten Kern des Ameisenbaus ist und die Flügel sind komplett aufgeplustert, dann wird es schwer.
Ja. Da sagt mal einer, die Tierwelt und Natur ist langweilig, oder?
Ja, die haben ja keine Ahnung. Ja, die haben Psychorasen, ja. Und wenn ich so einen Psychorasen hätte, würde ich auch sagen, ja gut, ziemlich langweilig hier, ja, wo nichts flattert, nichts summt, nichts brummt. Ich habe sogar eine Raupe, ich bin mir zu 98% sicher, dass ich eine Wiesenknopf-Ameisen-Bläulingsraupe bei mir im Garten hatte, ja. Und das, ich habe sogar ein Makrofoto gemacht. Also es ist völlig genial. Ja, die Raupe ist auch süß.
Ja, wer mehr wissen will, hört rein in die Folgen. Und oder informiert euch bei Robin seinen Videos. Zweiter Podcast. Zweiter, ich zeige drei. Gut, dass keiner, das keiner gut, gesehen dass Video hat. Ist, keine, ne? Keine. Geil. Ihr wolltet eigentlich einen politischen Podcast machen, da war ich überrascht, positiv überrascht, gebe ich zu. So, und dann ging es um Freunde werden oder vielleicht geht es doch um beides. Erzähl mal, was wer es nicht kennt, was erwartet ihn da?
Ja, Freunde werden ist so die Kombination aus Politik und diesen Moment, wie zwei Menschen sich kennenlernen, ja, und welche Wege man da so geht und wie man Sachen bespricht und so. Also wir haben versucht, das ein bisschen miteinander zu fusionieren, wobei man auch sagen muss, dass zumindest für mich, für eine wahre Freundschaft natürlich auch eine gewisse politische Nähe schon deutlich, deutlich von Vorteil ist.
Das hilft.
Ja, und deswegen haben wir uns, also deswegen war das gar nicht so weit weg, ja, aber wir haben uns dann dazu entschieden, das quasi so zusammen irgendwie zu versuchen, in einem Podcast zu kommunizieren, ja.
Mhm. Und? Macht er weiter? Ja.
Ja.
Der läuft weiter.
Also wir sind so ein bisschen unregelmäßig, weil wir wollen uns da jetzt auch nicht zu sehr irgendwie einnehmen lassen, ja. Und es soll ja auch Sinn sein, dass wir daran super viel Spaß haben und dass das immer ein schönes Treffen ist, ja. Aber wir tüfteln daran, ja. Ich bin jetzt am 5. wieder bei ihm.
Mhm.
Ich weiß auch noch nicht, ob wir da überhaupt zu einer Aufnahme kommen, weil wir da ein anderes Teil haben, wir einen Live-Auftritt zusammen. Und dann gucken wir mal.
Gucken wir mal. Okay. Ja. So, können wir jetzt nicht tiefer eingehen, weil so die Zeit läuft und läuft und läuft und läuft. Und wie gesagt, wer ein Deep Dive will, folgt dir einfach. So, jetzt muss ich dir das nicht erzählen. Du hast noch, also deutlich mehr Follower. Aber wer laut ist, wer polarisiert, vielleicht wird auch schnell angegriffen.
Ja.
Ne? Das kann ich aus eigener Erfahrung selbst leider Gottes sagen. Jetzt ist auch noch der Garten in Deutschland, der deutsche Koppel, ist heilig.
Oh ja.
Da sozusagen, da quasi legst du dich ja mit der halben Welt an, gefühlt. Was gibst du an Reaktionen? Müssen gar nicht negative sein, aber dich so besonders überrascht haben und wie gehst du damit um? Ich meine, du bist ein paar Jährchen jünger als ich, ne? So, das darf man nicht vergessen an der Stelle.
Ja, also mein großer Vorteil ist ja, ich bin auch im Netz groß geworden. So.
Da ist der Unterschied. Bei mir gab es das noch nicht. Da wusste noch keiner, dass er ein Netz erfindet.
Ja. Ja, ich lässt das in der Regel ziemlich kalt. Also gerade was so Hasskommentare angeht, ich sei ja ein arroganter Kecko und ich bin ja ein, entschuldige, hier ist gerade ein Servierroboter an uns vorbeigefahren. Ja, und ich habe ihn ein
bisschen. Der ist nicht sehr biodivers, aber der hilft uns.
Ich habe mich erschrocken, aber. Naja, Das lässt mich ziemlich kalt, ja. Arroganz und was mir nicht alle vorgeworfen. Narzisst, jeder ist ja Narzisst irgendwie. Und so weiter und so fort. Drogensüchte und was mir nicht alles schon vorgeworfen wurde.
Ja.
Da lache ich drüber. Besonders mitnehmen tut mich so Feedback eher, wenn zum Beispiel, ich meine, ich mache das jetzt inzwischen 2 Jahre.
Ja.
Und einige haben von Anfang an quasi viele Pflanzen, die ich liebe, gepflanzt einfach, ja, und gemacht und umgestaltet und bla bla bla. Und ich bekomme immer mehr Feedback, wie geil das ist dadurch, ja, und wie viel los ist. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr noch viel mehr, das wird jetzt mit jedem Jahr mehr, weil immer mehr Leute quasi nachgepflanzt haben. Und darum geht's mir. Wenn denn die Leute eine Schwalbenschwanzraupe an ihrer wilden Möhre entdecken oder am Fenchel entdecken, oh, da geht mir das Herz auf. Das ist der Shit, warum ich den Rotz überhaupt mache. Ja. Und das, da, geil. Ja, das ist wirklich eine Saalweide gepflanzt, bam, Stieleiche gepflanzt, bam, eine Schlehe noch da hinten, ja. Schön Blühstreifen gemacht, ne? Mal nicht radikal alles weggemäht, ja, und noch mit einem Vertikutierer durchgegangen und dann die entfernten Nährstoffe mit übelst teuren Dünger wieder aufgefüllt, wo ich mir denke, hä, seid ihr eigentlich, also irgendwie war ja wenig Sinn, ja. Aber gut, aber das sind die Momente, wo ich mir denke, geil, ja, lohnt sich.
Kann ich mir vorstellen. Da sitze ich gleich noch drauf, könnte man denken, wir haben es abgesprochen, ne? Da kannst du aber mal ein bisschen Luft holen. Ich habe ja mal so ein paar Zitate, also wirklich wahllos, aus deiner Community rausgesucht, aus dem Netz. Sie oder er schreibt, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal jemanden zugucke, wer mir was über seine Hecken erzählt und mich darin dabei auch noch gut unterhalten fühle. Weiter so. Jemand anderes geschrieben, ja, mit 5, 6, 7, 8 A's. Biodiversität, ist das geil. Oder noch jemand hat geschrieben, nichts kann ihn stoppen, mein Sonntag ist gerettet. Scheint dich wohl Sonntag gehört zu haben. Oder, hey Robin, du warst und bist ein großer Einfluss, dass ich mir einen Garten zulegte. Sehr geil. Naturnah mit heimischen Pflanzen. Wir werden mehr. Ausrufezeichen.
Boah, dieses Wir werden mehr, das trifft mich so krass im Herzen, weil so als ich... Die Naturgartenszene war immer so nischig oder ist ja auch heute noch, aber das war immer so ein nischiges, kleines Schnuffelknäuzchen und so auch ein bisschen verlacht, ne, nach dem ich wurde ja auch ausgelacht. So.
Ja, die sind wahrscheinlich zu faul im Garten.
Ja, genau, zu faul und hier, die machen ja nur ihre Unkräuter da und so weiter und so fort. Und dass das so eine Art irgendwie, zumindest fühlt es sich so an, so einen gesellschaftlichen Erwachungsmoment gibt, ja. Das, dieses Wie wäre mehr, das da hier werden meine Augen ganz feucht schon wieder. Weil das einfach verrückt ist irgendwie. Ja? Ja. Und freut mich einfach nur wahnsinnig.
Komm, da holen wir noch ein paar Emotionen raus. Die schicken dir ja, habe ich gelesen, ist so, immer vorher, nachher Bilder auch.
Kommt ab und zu mal vor.
Kommt vorher, genau.
Kommt vor.
Gibt es so eine Geschichte, wo du sagst, also das ist die Geschichte schlechthin, die erzähle ich am liebsten an der Stelle. Da weiß ich dann endgültig, dass es sich lohnt, das zu machen. Da akzeptiere ich ja jeden Troll-Kommentar, ist mir total egal. Baue ich mich über dies wieder auf.
Ich bekomme immer wieder herrliche Nachrichten, jetzt im Winter oder späten Herbst, den wir haben, eher weniger, aber immer so übers Jahr verteilt, wie die Leute ihren Kirschlorbeer rausreißen. Ja. Mhm. Riesige, ekelhafte, sinnlose Gebilde. Ja. Vor allem, der ist so giftig, kannst du ja nicht mehr auf den Kompost machen, weil der verrottet ja nicht. Gibt ja keine Mikroorganismen, den jetzt ersetzen in Mitteleuropa. Muss also Sondermüll tatsächlich. Und da dann halt was Geiles für den Pflanzen. Ja? Mhm. Irgendwas, egal was. Felsenbirne, Kornelkirsche, Berberitze, egal. Ja, geil. Einfach nur, wenn ich sehe, wie das angenommen wird. Ja. Und auch wenn es nur, die meisten machen das ja so, die meisten haben erstmal Psychorasengarten, ja? Also monotone Rasenfläche, Thuja-Ecke. Und dann machen sie so eine kleine Ecke. Eine kleine Ecke, nicht so einsichtig, ne? Man ist ja, man will ja nicht zu sehr.
Aufräumen.
Ja, genau, ja. Und wenn denn aber der erste Moment ist, wo da mal richtig Rabatz ist in der Luft, ja, und Schwefflinge surren hin und her, ja, dann kommt noch ein Vogel vorbei, Ansitzjagd, Libellenansitzjagd, ja, chillt in der Ecke und wartet darauf, sich irgendwas zu snacken, dann sind die auch infiziert und denken sich so, okay, pass mal auf, ja. Ich weiß nicht, ich lebe eh alleine in diesem Haus, ja, mit 400 Quadratmeter Garten. Warum? Warum 400 Quadratmeter Rasenfläche? Also super aufwendig, total sinnlos, Material und Platzverschwendung. Also komm, ich mache mir eine kleine Liegewiese, 5x5 Rasen, ist ja okay. Und der Rest wird Biodiversitätsfläche.
Ich hätte früher gesagt, muss man Fußball spielen, aber alleine geht das auch schwer, ne?
Ja, alleine.
Komm, reicht auch weniger. Okay, die Zeit rinnt und rinnt und rinnt. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir plaudern, aber die Zeit lässt das nicht zu, habe ich mir ja selber gemacht. Muss jemand drüber nachdenken. Vielleicht mache ich zukünftig 3 Stunden.
3 Stunden.
Aber das will dann keiner mehr hören. Guck mal, lass uns mal nach vorn gucken, vielleicht auch mit einem kleinen Augenzwinkern, natürlich immer mit ernstem Kern, genauso wie du bist. Wie sieht der typische Garten 2035, typische deutsche Garten 2035 aus?
Boah, gute Frage, ja. Das Problem ist ein bisschen, dass zumindest für mich wirkt der Klimawandel irgendwie ein bisschen nicht unvorhersehbar, aber schwer zu prognostizieren natürlich. Mhm. Und also dass es durchschnittlich wärmer wird, das ist ja klar. Gleichzeitig aber auch kann es durchaus zu sehr starken Frostereignissen kommen, auch aufgrund des Klimawandels, ja, was viele Leute immer nicht begreifen, aber zum Beispiel, wenn der Atmok, also hier der das große Fließband, ne, der Golfstrom, wenn der alarmt, dann kühlt Europa deutlich ab. Ja.
Ja.
Und das durch den Klimawandel, durch die Klimaerwärmung eigentlich. Ja, da ist ein kleiner Knoten im Hirn quasi.
Ja, da wird es schwierig, dass
das
steigen die ersten endgültig.
Ja,
oder,
raus.
Dann, da stimmt doch was nicht. Ich sag ja von Anfang an, das stimmt nicht.
Ja, ja, ja. Und ja, also das Klima wird radikaler, ja, das Klima wird extremistischer. Und ich glaube, insbesondere mit Wildpflanzen und wenn man sich auch so, ich existiere nicht nur in meiner kleinen Welt, sondern habe ja auch ein bisschen inzwischen Verdrahtungen hier und da aufgebaut und treffe Leute hier und da und wissenschaftliche Meinung und auch meine ist, dass gerade mitteleuropäische Wildpflanzen eigentlich ganz gut gerüstet sind für diese Zeit, ja, denn gerade in Berlin-Brandenburg hat hat einen gesonderten Standortvorteil, ja, man mag es kaum glauben, aber wir haben nämlich Trockenrasenflächen, sehr schützenswerte Trockenrasenflächen, die super mit Trockenheit, also die können über Sommer komplett austrocknen und die Pflanzen überleben das aber. Und ich glaube, da wird die Reise hingehen, ja, mitteleuropäische Wildpflanzen größtenteils, weil die Wurzeln viel tiefer, die sind, das Problem ist zum Beispiel, wenn man jetzt, und das werde ich auch häufig mit konfrontiert, südeuropäische Arten verwendet, die man gerne als Mischung und so weiter, das ist nochmal eine andere Thematik, da kann man drüber reden, bin ich jetzt auch nicht extrem abgeneigt von, aber man darf nicht vergessen, dass, wie ich bereits erwähnt habe, das Klima wird radikaler und gerade im Forst, ja, wo ja Erntezyklen sehr lange sind, ne, bis so ein Baum hiebreif ist, da vergehen ja gerne mal 50 Jahre, 30, 40, 50 Jahre, 60, 70 und diese Bäume brauchen dann eine gewisse Klimastabilität zu. Ja? Wenn man jetzt südeuropäische Arten verwendet, die, weiß ich nicht, vielleicht bis minus 14 Grad, wenn sie gut drauf sind, winterhart sind und ansonsten an Vererfrierung versterben, dann weiß ich nicht, ob die nächsten 50, 60 Jahre nicht doch mal so ein Starkfrostereignis vorkommen kann. Mhm. Ja.
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 Es wird also nicht einfacher, also lassen wir in der Natur auch ihren Lauf in Teilen, oder?
Ja, Prämisse 1, wäre eigentlich die Bekämpfung des Klimawandels und das Einfangen der CO2-Emissionen, aber
das ist klar. Da sind wir uns total einig.
Das ist ja klar. Ja, und ansonsten, also ist es schwer. Aber ich freue mich. Also, was heißt, ich freue mich so. Aber ich bin mal gespannt, weil ich glaube, auch bei all dem Skepsis, die grüne Revolution so abbekommt, ja, und bei all den Mäkel, wie Deutschland ist ja Weltmeister im Mäkeln, und hier und da und hopsasa und auch nee, das geht alles nicht und bla bla bla. Wenn man sich mal die Faktenlage anguckt, dann merkt man, dass Deutschland schon sehr stark dekarbonisiert ist, ja, obwohl wir eine starke Wirtschaft immer noch haben, Leute, ich weiß, ihr braucht mir jetzt nicht schreiben, aber die Entlassungen und so weiter, ich sehe auch die Nachrichten und bin ja auch durch meine Wirtschaftsvergangenheit interessiert an den ganzen Bums. Wir sind aber immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, meine Fresse, ja. Und das bei 80 Millionen Einwohner. Mensch, da muss man mal auch den Pümmel auf den Tisch hauen, ja, oder die Vulva oder was auch immer und sagen, Alter, mal ein bisschen Selbstbewusstsein, ja. Deutschland läuft rum wie ein gedroschener Hund, ja. Und damit meine ich insbesondere die Faschisten, ja, die uns diese
Unsinn einreden.
Die das uns einreden. Mensch, ja. Wir sind hochinnovativ, ja. Wir haben gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich so über Faschismus
aufregt. Nee, das ist perfekt, den können wir genauso stehen lassen. Ich würde sagen, den lassen wir genauso stehen. Den lassen wir direkt so stehen.
Immer.
Diesen Optimismus, positive Narrative und was die Truppe, die du erwähnt hast, die ich gerade nicht im Mund nehmen möchte, alle das können wir so stehen lassen.
Sehr gut.
Perfekt, passt auch zu unser beider politischer Engagement, glaube ich. Keine Folge 5 nach 12 mit den 5x5. Lieber Rominger,
schieß los. Lass
uns reingehen. Kurze Antwort, kurze Session, was auch immer. Wirst du gleich sehen. Ich, Robin König, stehe für
Authentizität.
Ja, machen wir mit dem Algo gerade. KI hilft. Nachhaltigkeit heißt für mich.
Fast schon eine philosophische Frage.
Alle sagen zumindest, sag nicht mehr Nachhaltigkeit, aber das mache ich seit Anfang an. Geht ja, heißen das? Ja. Also.
Nachhaltigkeit heißt für mich, so wenig Schaden in seinem ökologischen Schaden in seinem Handel anzurichten wie möglich.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Ja, mehrere Dinge. Kurzstreckenflüge, Kreuzfahrtschiffe und einen extrem exorbitanten Fleischkonsum. Also Fleisch schmeckt mir nicht, das ist schon mal gut.
Ja.
Aber für Fleisch opfern wir also den halben Planeten. Ja, insbesondere für die Massentierhaltung. Geht jetzt hier nicht um Weideschlachtung, ja, beim Bauen um die Ecke auf einer Wildweide. Da ist es auch aus ökologischer Perspektive zumindest mal insektenpositiv, dann dieses Fleisch auch von mir aus zu verwerten und blablabla. Eigentlich wäre auch schon, wenn mal teilweise einfach nur Aas liegen gelassen wird, damit die aasfressenden Insekten auch mal wieder was haben. Denen geht es nämlich gar nicht gut. Aber ja, Fleisch essen ja. Würde ich auch nicht.
Okay. Lieber Enrico, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt. Also wahrscheinlich hunderte, aber.
Oh ja, ich wollte gerade sagen. Eigentlich kommt häufig noch in solchen Situationen die Frage, was ist denn dein Lieblingsbaum, ja, oder deine Lieblingspflanze?
Gibt es eine Antwort zu?
Ja, eine Salbeide, Salix caprea. Die hat mich total abgeholt. Ja, ist super beliebt. Ist eine wichtige Raupenfutterpflanze für hochspezialisierte Insekten. Blüht im Frühjahr wahnsinnig geil. Alles voll, die ganzen Blütenbüschel da, alles voll mit Insekten. Auch viele spezialisierte Wildbienen. Also, das ist so, die gehört in die Top 5 der biodiversesten oder ökologisch verschränktesten Pflanzenarten Mitteleuropas. Und, für mich ist sie auch noch meine persönliche Nummer 1, weil sie einfach Pflanze, die ich liebe, Part 1 geworden ist.
Ja.
Und auch mein erster Baum war in meinem Garten, die ich einfach schon begleite, seitdem die, ich wär ganz emotional berührt, aber Bäume catchen einen emotional irgendwie. Weil ich die schon begleite, da war die so ein kleiner, weiß nicht, einjähriger Draht, ja, ja, der sich so in die Luft reckte. Jetzt ist die schon knappe 3,5 Meter groß und so. Handgelenkbreite, 2 Stämme, handgelenkbreit. Und man erkennt langsam, irgendwie so, als würde ich über mein Kind reden, aber man sieht so das Wachstum und man ist so, Mensch,
ja,
süß, toll.
Ihr werdet gemeinschaftlich alt.
Ja, Salbein, ich werde sie wahrscheinlich überleben, also die werden nur 60 Jahre so.
Also, ja, dann hoffe ich das. Also, ja, ihr seht und hört, wir haben die persönlichsten Dinge heute von Robin rausgeholt an der Ecke und wer mehr von ihm wissen will, folgt dem einfach. Also lieber Robin, lieber Robinga, lieber Herr Schnögelrögel, also herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch mit sehr, sehr viel Input. Da müssen sich ein paar noch manchmal ich auch zurückspulen. Was war das nochmal gerade von der Pflanze? Was war das Detail? Danke dir ganz herzlich an der Stelle.
Vielen Dank für die Einladung.
Gut, dass du da warst. Also, wenn euch nach dieser Folge noch jemand erzählt, ein Kiesgarten sei pflegeleicht und gut für die Natur, schickt die Person bitte direkt zu Rominger Schnögelrögel. Wir haben heute gelernt, jeder Quadratmeter Garten ist eine Entscheidung für Artenvielfalt oder für ökologische Wüste. Danke, Robin. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie viel Humor, Fachwissen und Haltung in einem einzigen Heckenvideo stecken können. Wenn ihr euren Garten, Balkon oder Innenhof jetzt mit ganz anderen Augen seht, Mission erfüllt? Ausrufezeichen. Macht ein Foto, pflanzt eine Heldenpflanze und schickt uns euer Vorher-Nachher-Foto, am besten an uns beiden, und wir veröffentlichen die sehr, sehr gern. Das war 5 nach 12 mit Robin König alias Robinga Schnögelrügel. Der lebende Beweis, dass Biodiversität alles sein kann, außer langweilig. Wenn euch gefallen hat, die Folge, teilt sie, liked sie und erzählt sie weiter. Und bis bald, in 2 Wochen gibt es die neue Folge. Ciao.
Macht's gut, Nachbarn. Tschüssi.